Ja, wir haben in den Ferien eine Predigtreihe über Vorbilder des Glaubens. Und ausgelöst war die Idee dadurch, dass wir neulich einen Text aus dem Hebräerbrief hatten, wo einer redete von der Wolke der Zeugen, den vielen Menschen, die im Glauben uns vorangegangen sind, von denen wir lernen können. Und da haben wir gedacht, es wäre doch ganz witzig, wenn wir auch mal eine Predigtreihe machen über Leute, die vielleicht Vorbilder im Glauben sind. Und wir hatten eben die Diskussion, gibt es das überhaupt Vorbilder, weil alle Leute machen ja irgendwie was falsch. Ist es überhaupt gut, wenn man Vorbilder nimmt? Sollte man sich nicht eigentlich auf Gott und Jesus konzentrieren? Und ist nicht, wenn man Menschen zu Vorbildern erhebt, das Ganze schon so, hat das nicht schon so einen komischen Beigeschmack? Also die Art und Weise, wie wir Vorbilder verstehen oder wie ich Vorbilder verstehe, ist nicht, dass diese Leute einen perfekten Lebenslauf hingelegt haben. Ist nicht, dass ich unbedingt so werden wie Whitley, sondern für mich ist Vorbild bedeutet das, dass ich von diesen Menschen etwas lernen kann oder gelernt habe. Und das war für mich eine große Hilfe und deswegen bin ich diesen Menschen dankbar. Unabhängig davon, was sie vielleicht an guten oder auch vielleicht an dummen Sachen getan haben. Und das Interessante ist, dass ja auch die wesentlichen Personen in der Bibel genauso waren. Das waren auch Leute, die bemerkenswerte, tolle Sachen gemacht haben, aber die genauso auch richtig geloost haben und daneben gegriffen haben, wie alle Menschen ansonsten auch. Auch in der Bibel finden wir keine Person, die einen 100% reinen Lebenslauf hat. Jetzt mal abgesehen von Jesus. Und in diesem Sinne wollen wir diese Personen vorstellen. Und wir fangen heute an mit C.S. Lewis, dazu auch ein Bild. Genau, auf den Buchcovern steht immer C.S. Lewis, er heißt Clive Staples Lewis, aber das ist so ein Scherz in dieser Familie, weil diese Familie neigte dazu, die Leute nie so zu nennen, wie sie benannt waren. Das heißt, sein ganzes Leben lang wurde C.S. Lewis innerhalb seiner Familie Jack genannt. Von daher ist also Clive Staples ein vollkommen irrelevanter Name und daher kommt es, dass man überall auf irgendwelchen Büchern nicht den vollen Namen sieht, sondern immer nur C.S. Okay, es ist eine riesen Mammutaufgabe, diesen Mann überhaupt nur annähernd ein bisschen zu beschreiben, weil der in vielen Bereichen sehr interessant und sehr genial ist. Und ich möchte das versuchen, ein bisschen euch näher zu bringen. Falls ihr selber schon viel von ihm gelesen habt und Experten seid, dann werdet ihr garantiert heute rausgehen und sagen, oh nö, ey, die wichtigsten Sachen waren ja gar nicht dabei. Falls ihr noch nie von diesem Menschen gehört habt, dann ist das vielleicht eine Chance, dass ich euch ein bisschen Interesse geben kann und dass ihr vielleicht mal das eine oder andere von ihm lest. Also C.S. Lewis ist in Nordirland geboren und zwar 1898, aber der Terminus Nordirland, so wie wir ihn heute verwenden, war zu der Zeit noch nicht gültig. Das heißt, er war dort im Norden geboren. Und sein Vater war irgendwie sowas Anwaltmäßiges und das war eine gute, wohlsituierte Familie, nicht jetzt reich, aber gut gesetzt, hat ein schönes großes Haus mit einem schönen großen Garten und er verlebt eine relativ glückliche Kindheit bis zu dem Moment, wo seine Mutter stirbt, als er 10 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter an Krebs. Und für ihn bricht in diesem Moment eine Welt zusammen. Einerseits der Verlust der Mutter, auf der anderen Seite aber auch bricht die Welt für ihn zusammen in dem Sinne, dass er von da an gar nicht mehr so viel zu Hause ist, sondern auf Internate geht. Und wie das um diese Zeit war, waren Internate ein bisschen an militärischem Drill angelehnt und das war garantiert nicht etwas für einen Jungen wie C.S. Lewis, der motorisch nicht so der Begabteste war, für den Sport nicht so unbedingt das tolle Wort war und der sehr stark sich interessierte für Bücher und schon als Kind wer weiß was verschlang und auch selber schon als Kind anfing, sich Geschichten auszudenken von sprechenden Tieren und so seine eigenen Märchenwelten schuf. Und das in der Realität eines englischen Internats mit militärischem Drill kann man sich vorstellen, wie so einem Jungen, wenn er in so eine Kultur hineinkatapultiert wird, was für eine bittere Sache das wird. Und in den folgenden Jahren ist es so, dass die christliche Erziehung, die christliche Prägung, die er so mitgekriegt hat, dass sie im Grunde genommen daran zerbricht. Und er beschreibt das so, als Jugendlicher hätte er sich gesehnt danach, dass es Gott gegeben hätte, weil dann hätte er ihm seine ganze Wut an den Hals schleudern können. Die Wut darüber, dass Gott ihm das angetan hat. Aber da Gott nicht existiert, muss er halt damit leben, mit dieser Wut. Ja, mit diesem Alter kommt er natürlich auch in den Ersten Weltkrieg. Er wird gezogen, er kämpft, er wird verwundet. Er fängt dann später eine Schulausbildung an, wird dann ein Studium an, wird Philosophielehrer 1924 und wird dann später, ein Jahr später, Referent in Oxford. 1929 wird er gläubig. Und gläubig bedeutet bei ihm auf der Suche nach der Bedeutung des Lebens, dass er erstmal davon ausgeht, dass Gott existiert, aber er sich noch nicht sicher ist, wer und wie Gott ist. Das erklärt sich daher, dass er immer wieder in seinem Leben Phasen hat, die, weiß ich nicht, ob man das jetzt Ekstase nennen kann, aber wo er Momente in seinem Leben gehabt, wo er so eine Art übernatürliches Glücksgefühl empfunden hat und gedacht hat, es gibt da noch mehr im Leben als nur den üblichen Alltag. Und für ihn gab es nur eine einzige logische Erklärung, nachdem er gründlichst darüber nachgedacht hat, und C.S. Lewis ist ein Mensch, der gründlich nachdenkt, dass es etwas sein muss, was nicht aus dem Menschen, aus ihm selber herauskommt, weil er kann es nämlich nicht produzieren. Er hat es versucht, aber das ging nicht, sondern dass es etwas ist, was von außen gekommen ist, und das muss das Göttliche sein. Aber wie das Göttliche aussieht, weiß er nicht. Deswegen beschäftigt er sich in der Folgezeit mit allen Weltreligionen und betrachtet das und guckt, inwieweit das mit seinen Vorstellungen oder mit seinem Erleben von dieser Freude, die ihn so manchmal erfüllt, inwieweit das was miteinander in Beziehungen zu setzen ist. Und wird dann einige Jahre später, 31, Christ. Das heißt also, er geht nicht nur davon aus, dass es etwas Göttliches gibt, sondern er bekennt sich zum christlichen Glauben. Ein bisschen Einfluss hat da wohl J.R.R. Tolkien gehabt, der auch mit ihm an der Uni war, und die hatten so einen kleinen Kreis von Leuten, die Fantasy geschrieben haben, und Tolkien war Katholik, gläubiger Katholik, und hat da immer mit ihm rumargumentiert und ihm gesagt, ja, wenn du schon Gott suchst, dann kann ich dir sagen, wo Gott zu finden ist. Allerdings ist C.S. Lewis dann Mitglied der anglikanischen Kirche und wird jetzt nicht direkt katholisch. Ja, im Laufe der kommenden Zeit veröffentlicht er einige Artikel, und mit Artikel sind gemeint Gedanken über das Leben, über den Sinn des Lebens und über den Glauben. Er beginnt im BBC eine Reihe zu machen über den Sinn des Lebens und den christlichen Glauben. Die englische Regierung wollte das, dass er solche Dinge macht, weil man infolge des Krieges merkte, dass die Leute ja sehr verzweifeln über die Sinnlosigkeit des Lebens, über das Sterben, und sie wollten jemanden, der auf all diese schwierigen Antworten, auf all diese schwierigen Fragen in irgendeiner Weise angemessene Antworten geben kann, und da hat man sich ihn ausgesucht. All diese Artikel sind dann und Vorträge sind dann auch verschriftlicht worden und finden in Büchern ihren Niederschlag. Es gibt Unmengen von Büchern von ihm, und manchmal überschneiden da sich auch die Artikel. Das heißt, wenn ihr drei Bücher von ihm habt, kann es sein, dass die eine oder andere Sache in zwei Büchern drin ist. Ja, aber er ist nicht nur ein philosophisch geprägter Verteidiger und Erklärer des Glaubens, sondern er ist auch ein sehr fantasievoller Mensch. Wie gesagt, als Kind hat er schon sich Märchen ausgedacht. Und 1941 veröffentlicht er Briefe, wo ein Oberteufel einen verzweifelten Unterteufel darin berät, wie man Menschen vom Glauben abhält. Und es ist eine spannende Sache, das aus dem entgegengesetzten Blick zu machen. Das ist ganz witzig. Es gab natürlich konservative Christen, die daran Anstoß nahmen, weil sie sagten, auch solche Bücher, wenn sie gut gemeint sind, geben dem Teufel Ehre. Aber das hat zum Glück nur wenige Leute abgeschreckt. Und diese Bücher sind relativ bekannt geworden. Im Deutschen heißen die, glaube ich, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Und in dieser leicht witzigen, fantasievollen Sache zeigt er manchmal so auf, wie wir Menschen ticken. 1950 beginnt er einen Briefwechsel mit einer amerikanischen, aus dem Judentum herkommenden Schriftstellerin, Joy Davidman. Und in ihr findet er eine Frau, die ihm ein intellektuelles Pendant geben kann. Und die Diskussionen über den Sinn des Lebens, den Glauben und all das, wo er sich verstanden fühlt und das Gefühl hat, da ist mal jemand, der sozusagen die Schwerter mit ihm kreuzen kann auf gleichem Niveau. und sie kommen sich näher. Er versucht dann, sie bei Buchprojekten zu beraten. Sie kommt dann nach England rüber und sie hat eine harte Scheidung hinter sich und möchte gerne in England bleiben, kriegt aber keine Aufenthaltsgenehmigung. Und dann heiratet er sie 1955. Davor wird er noch Professor für mittelalterliche Literatur in Cambridge. Da kann man also sehen, da ist so ein Stück die Fantasie und gleichzeitig die Wissenschaft drin. Ja, 55 heiratet er sie, was natürlich in der damaligen Zeit für einen ordentlichen Christen auch so eine Sache sah, weil sie aus jüdischem Hintergrund kam und auch noch geschieden war. Da kann man sehen, dass C.S. Lewis auf der einen Seite ganz stark in Richtung christlichen Glauben und was sind die Werte gesehen hat, aber andererseits aber auch Wege gegangen sind, die nicht notwendigerweise das waren, was man so tut und was sich so gehört. Und sie kommen sich immer näher und ein Wort gibt das andere. Sie verlieben sich, wie das dann zum Glück zum Ende ist. Allerdings wird das Ganze überschattet, weil nämlich David Mann große Probleme mit ihrer Hüfte hat und sich dann herausstellt, dass es kein Hüftschaden ist, sondern Knochenkrebs. Und sie heiraten dann ein Jahr später, aber zu diesem Zeitpunkt ist sie schon sehr bettlägerig und relativ krank. Sie hat dann noch eine Phase, wo der Krebs fast schon zurückgedrängt scheint und es so aussieht, als wenn wirklich da Gott ein Wunder getan hat und da noch was geht, aber dann stirbt sie letzten Endes 1960. Das heißt, seine Phase mit seiner Frau ist im Grunde genommen immer überschattet gewesen von diesem Leid. Und 1963 stirbt C.S. Lewis. Er stirbt an dem Tag, an dem auch Kennedy ermordet worden ist. Und von daher ging dann auch so ein bisschen sein Tod in den Medien unter. Okay, das war ein kurzer Abriss. Es gibt natürlich noch tausend Sachen zu sagen, aber so ein Gottesdienst muss ja irgendwann auch mal zu Ende sein und gerade auch noch so eine Predigt. Was ist also an seinem Lebenswert bemerkenswert oder worauf möchte ich mich konzentrieren? Ich möchte mich auf zwei Dinge konzentrieren und die euch ein bisschen deutlich machen und möchte das anhand eines Bibeltextes machen, weil anhand dieses Bibeltextes ein bisschen klar wird, was für typische Probleme wir als Christen manchmal mit Bibeltexten haben und wie wir damit umgehen. Der Bibeltext, den ich euch ein bisschen illustrieren möchte, ist der Psalm 139 und ich lese ihn vor aus der Übersetzung der Basisbibel. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du bemerkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge und schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und vorn hast du mich umschlossen und deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch diese Sätze kennen. Die sind auch in dem einen oder anderen Lied vertont worden. In diesem Text wird deutlich etwas von dem Staunen und dem Bewundern über die Größe Gottes und dass bestimmte Eigenschaften Gottes eigentlich für uns schwierig sind zu begreifen, nämlich diese Allgegenwärtigkeit und diese Allwissenheit. Und eine bemerkenswerte Eigenschaft von C.S. Lewis ist, dass er ein scharfer Denker ist und ein Wissenschaftler, ein Sprachwissenschaftler, aber dass er es immer schafft, Dinge auf eine einfache Art zu erklären. Er ist kein Typ, der mit irgendwelchen Mengen von Fremdwörtern rumwirbelt. Und auf die Frage nach der Allwissenheit Gottes und wie sich das verhält, wieso Gott alles über uns wissen kann, sowohl was war, wie auch das, was sein wird, und wir trotzdem aber unabhängige Individuen sind, das versucht er so zu erklären. Er beschreibt das so, und das ist seine Lebenserfahrung. Er ist ja Schriftsteller, und er hat Fantasieromane geschrieben mit Personen, und er beschreibt das so. Gott ist unser Schöpfer, und damit ist Gott sozusagen ein Künstler. Und Gott hat als Künstler uns Menschen geschaffen und so schafft auch ein Autor seine Person in seinen Roman. Und wenn er jetzt so einen Roman schreibt, zum Beispiel einen Roman über Maria, dann kommt er in einen Moment, wo Maria an einem Tisch sitzt und einen wahnsinnig wichtigen Brief schreibt und auf einmal klopft es an der Tür. Maria steht auf und geht zur Tür. Ich vermute, es ist euch allen klar, was als nächstes unweigerlich passiert. Sie wird die Tür aufmachen und wird wen auch immer sehen. Für Maria ist das genau der nächste Moment, dass sie aufsteht nach dem Klopfen, dass sie die Tür aufmacht. Der Autor, der Verfasser der Erzählung über Maria, macht vielleicht erstmal Mittagspause. Vielleicht weiß er selber noch gar nicht, was als nächstes kommen sollte. Vielleicht hört er auf und schreibt was anderes und 5 Jahre später setzt er diese Geschichte fort. Was immer der Autor auch macht, der Autor ist in einer vollkommen anderen Zeitebene als Maria. Und wenn er nach 20 Jahren endlich diese Geschichte weiterschreibt und Maria die Tür aufmacht und Josef da steht, keine Ahnung, dann ist für Maria immer noch es nur eine Sekunde gewesen. Obwohl es für den Autor unendlich viele Jahre sind. Weil die Zeitebene von Maria und die Zeitebene des Autors unabhängig sind. Jetzt könnte man argumentieren, okay, aber das bedeutet, dass Maria keinen eigenen Willen hat, weil der Autor schreibt ja alles. Also Maria ist nicht verantwortlich dafür, dass sie die Tür aufmacht und Josef gesagt hat, komm mal vorbei. Weil der Autor hat sich das ja ausgedacht. Aber das Interessante ist, wenn man mit Autoren spricht, so gibt es manche, die eine Geschichte erzählen wollen und sich Charaktere erfinden, die diese Geschichte leben können. Aber es gibt auch Autoren, die sozusagen sich Charaktere erfinden und dann so im Laufe, nachdem sie diese Charaktere so ein bisschen begriffen haben in ihrem Inneren, diese Charaktere etwas erleben lassen und dann sozusagen mit den Charakteren erleben, wie die wohl handeln werden. Das heißt also, sie lassen diese Charaktere, die sie geschaffen haben in ihrem Kopf, lassen sie aktiv handeln. Und dann kommen so Sätze raus, wie dass Autoren sagen, ja, ich wusste eigentlich auch nicht genau, wie das Buch endete. Eigentlich hatte ich das ganz anders geplant, aber dann merkte ich, dass das zu Maria gar nicht passte. Und dann wurde mir klar, dass Maria Josef niemals eingeladen hätte und Bertram stand vor der Tür oder so. Das heißt also, da hat sozusagen durch die Schaffung irgendwie Maria ein eigenes Leben in dem Denken des Autoren bekommen und deswegen könnte man sagen, dass Maria da irgendwie selber was gehandelt hat. Es ist nur eine Brücke, aber es macht deutlich, wie man das sich vorstellen kann, dass Gott einerseits alles über uns weiß, unseren Anfang und schon unser Ende und trotzdem aber nicht festgelegt ist, was wir tun, sondern es unsere eigene Entscheidung ist. Aber was deutlich ist, man kann nicht beides einfach so miteinander vermengen. Das fand ich eine total geniale Idee, um die Allwissenheit Gottes und auch die Allgegenwart Gottes näher zu bringen. Es ist nur ein Bild, aber ich finde, es ist ein Bild, was hilft. Und es ist ein Bild, was, finde ich, auch relativ einfach ist. Man braucht keine Fremdwörter, keine Philosophie und trotzdem funktioniert es. Okay, mein zweiter Gedanke. Was ich an C.S. Lewis faszinierend finde, ist, dass er ein Mann ist, der Dinge zu Ende denkt und dann auch Entscheidungen trifft. Wie zum Beispiel, dass er entscheidet, es muss einen Grund geben, warum es diese Erlebnisse von Freude hat. Ich gehe dem nach. Und in dem Moment, wo er ihm nachgegangen ist und feststellt, es gibt nur diese eine Lösung, sagt er einfach, okay, ich glaube daran, dass es Gott gibt. Und nachdem er sich alle Religionen angeguckt hat und festgestellt hat, der christliche Glaube beschreibt Gott für ihn am sinnvollsten als das, wie Gott sein müsste, entscheidet er sich, Christ zu sein und geht in die Kirche. Obwohl er jetzt Kirche gar nicht jetzt so unbedingt so den Kracher findet, aber er sagt sich, das ist jetzt angemessen. Wenn es der christliche Gott ist, dann muss ich mich zu diesem Glauben halten mit all dem, was da gut und was nicht so gut ist. Das ist meine Entscheidung. Und das finde ich ziemlich spannend, dass er einfach so solche Entscheidungen durchziehen kann. Und das möchte ich euch auch so ein bisschen am Psalm 139 illustrieren, dass wir, zumindest in der heutigen Zeit, wir Evangelischen, manchmal auch so ein bisschen schwammig sind und ängstlich sind. Okay, ich lese ein Stück weiter. Da habe ich jetzt einiges rausgelassen, weil der Psalm echt lang ist. Das ist jetzt das Ende, aber es ist so, wie es in der Bibel drin steht. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott? Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe? Wollte ich sie zählen, es sind mehr als der Sand. Käme ich zum Ende, noch immer bin ich bei dir. Ach Gott, ich wünsche mir, dass du die Frevler tötest. Und ihr Mörder, lasst mich doch endlich in Ruhe. Ja, sie widersetzen sich dir in böser Absicht. Sie erheben sich voller Tücke, deine Feinde. Sie hassen dich, Herr. Sollte ich sie nicht hassen? Sollte ich deine Widersacher nicht verabscheuen? Ja, ich hasse sie mit aller Leidenschaft. Für mich sind sie zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Versteh mich und begreife, was ich denke. Schau doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Große Teile des Psalms 139 findet man gerne in irgendwelchen Büchern und auch im Gesangbuch ist er natürlich drin. Aber ihr könnt raten, es gibt einen Part aus Psalm 130, den man im evangelischen Gesangbuch nicht findet. Ihr wisst schon, welchen Part, ne? Und wenn man diesen Psalm liest und die Verse dazwischen, die ich ausgelassen habe, handeln auch von dem Sinnen über die Größe Gottes und wie wunderbar das ist und wie wunderbar ich geschaffen bin. Und dann sticht das auf einmal raus, ich hasse die Gottlosen und mach sie kalt und ich hasse sie mit ganzer Pest. Also, boah, ich weiß nicht, wie es euch geht, irgendwie, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ey, das haut mich um. Ne, gerade so in diesem Besinnlichen, du bist so gerade so am Wegschweben, oh Herr, du bist so großartig, ne? Und dann kommt das. Ja, und deswegen blenden wir das aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem persönlichen Leben ist das Thema Himmel und Hölle, Entscheidungen für Gott oder gegen Gott, ist für mich ein vollkommen unangenehmes Thema. Weil ich mag das nicht, wenn Leute mit der Hölle rumwedeln. Wer sich heute noch nicht für Jesus entschieden hat, du weißt, wo du morgen bist, wenn du heute stirbst. Das sind so Sprüche, die ich absolut nicht abkann. Ich habe mich davon distanziert, aber dieses Distanzieren davon und zu sagen, nee, Hölle, irgendwie sprechen wir nicht, machen wir nicht mehr, ist dicht gemacht worden. Es gibt jetzt Evangelium 2.0, da ist Hölle ausgeblendet worden, ist eigentlich auch verlogen, weil das nimmt uns jede Bedeutung von Entscheidung. Was für eine Bedeutung hat es dann noch, sich für Gott oder gegen Gott zu entscheiden? Und von daher war für mich alle Bibeltexte, wo über Himmel und Hölle die Rede ist, immer ein totales Desaster, weil ich nie wusste, wie ich damit umgehen soll und was ich da sagen soll. Und es gibt eine ganze Erzählung, wo C.S. Lewis sich beschäftigt mit der Bedeutung der Entscheidung. Und dieses Buch heißt Die große Entscheidung. Und wir haben einige Bücher dort vorne auf einem Büchertisch. Das heißt, wenn euch eins der Bücher interessiert, könnt ihr das gerne auch erwerben. In diesem Buch, Die große Scheidung, versucht er auf eine fantasievolle Art, er war ja Fantasy-Autor, versucht auf eine fantasievolle Art, die Bedeutung der Entscheidung für und gegen Gott zu erklären. Und er beschreibt das so, dass es eine Vorhölle gibt. Und in dieser Vorhölle können die Menschen tun, was sie wollen und alles, was sie sich wünschen, kriegen sie. Und in der Mitte dieser Vorhölle ist eine Bushaltestelle. Und einmal die Woche fährt ein Bus in den Vorhimmel. Und die Menschen der Vorhölle sind eingeladen, in diesen Bus einzusteigen und sich einfach mal den Vorhimmel anzugucken. Aber da diese Menschen in der Vorhölle sich selber als das Wichtigste nehmen, streiten sie sich wahnsinnig viel. Und je länger sie in der Vorhölle sind, desto mehr entfernen sie sich von den anderen Menschen und desto weiter weg geraten sie von der Bushaltestelle. Und sie könnten immer noch zu dieser Bushaltestelle gehen, aber es würde bedeuten, dass sie einen Großteil all des Streits und des Hasses, den sie gelebt haben, sozusagen rückwärts gehen müssten, um zu dieser Bushaltestelle zu kommen. Das heißt, weil sie nur ihr eigenes Ding durchziehen, wird es für sie sozusagen immer schwerer und unwahrscheinlicher, dass sie irgendwann sich entscheiden, zu der Bushaltestelle zu gehen. Okay, und dieser Bus fährt dann und in diesem Bus sind dann immer so ein paar Leute aus der Vorhölle. Und sie treffen auf den Vorhimmel, der eine riesige Wiese ist. Und auf dieser riesigen Wiese laufen diese Leute rum und sie sind gar nicht von fester Substanz, sondern sie sind durchscheinend. Weil sie sich von Gott distanziert haben, haben sie eigentlich gar nicht mehr wirklich Bedeutung. Sie sind wie Schatten. Und das beschreibt C.S. Lewis dadurch, indem er sagt, dass sie nicht mal mehr die Grashalme knicken, wenn sie darauf laufen. Weil sie so an Bedeutung verloren haben, dass sie der Realität gar nicht mehr so viel Gewicht, in der Realität gar nicht mehr so viel Gewicht haben, dass sie noch Grashalme drücken können. Und dort begegnen sie Menschen aus dem Vorhimmel und die laden sie ein, doch im Vorhimmel zu bleiben und zu Gott zu kommen. Und er beleuchtet dann in unterschiedlichen Gesprächen, warum die Menschen aus dieser Vorhölle angesichts der Herrlichkeit und Großartigkeit Gottes doch immer wieder sich gegen Gott entscheiden. Und er bringt das auf einen kurzen Punkt, indem er das zusammenfasst, dass das Herz des Menschen so ist, die Leute, die sich gegen Gott entscheiden, lieber in der eigenen Hölle herrschen, als im Himmel dienen. Lieber in der eigenen Hölle leben, aber die eigene Hölle haben, die ich mir selber gebaut habe und in der niemand über mich bestimmt, als gegenüber Gott sozusagen gehorsam zu sein und das auf sich zu nehmen, das Gott mir zu sagen hat. Und so fasst er das zusammen. Und diese Menschen, die also lieber in ihrer eigenen Hölle leben wollen, die trennen sich ja von ihrem eigenen Willen her von Gott. Wir Menschen sind aber geschaffen als gegenüber Gottes. Das heißt, wir beziehen unsere Identität, unsere Bedeutung, unser Wesen daraus, dass wir aus Gott heraus sind. Und in dem Moment, wo wir uns sozusagen von Gott abkoppeln, haben wir keine Bedeutung mehr. Wir sind bedeutungslos. Das ist wie, wenn du in deiner Wohnung eine Kassette findest und hast keinen Kassettenrekorder mehr. Dann hat diese Kassette keine Bedeutung mehr. Oder du findest sogar vielleicht ein Tonband, für die, die retro sind und noch eine Kassette da haben. Die Kassette ist noch da, aber was soll man mit dieser Kassette machen? Diese Kassette hat ihren Sinn verloren, weil das Gegenüber, was ihr eigentlich die Bedeutung gibt, was ihr den Sinn gibt, den Grund für ihre Existenz, der Kassettenrekorder, weil das nicht mehr da ist. Und so sind Menschen, die Gott verleugnen und sich von Gott abtrennen und sagen, nein, ich will keinen Gott, ich bin mein eigener Gott. Die verlieren sozusagen ihre eigene Existenz. Und das war für mich eine Sprache und ein Bild, das ich nachvollziehen konnte. Und wo ich nachvollziehen konnte, warum es wichtig ist, sich im Leben für oder gegen etwas zu entscheiden. Das Drohen mit der Hölle, das hat mich nie wirklich so überzeugt. Das fand ich irgendwie, weiß nicht. Aber zu sehen, dass ich aus Gott komme und wenn ich diese Herkunft verleugne, dass das für mich eine gefährliche Konsequenz hat, das war für mich etwas, was ich nachvollziehen konnte, wo ich sagen konnte, okay, auf diesem Hintergrund kann ich es verstehen, wenn Gott sagt, komm zu mir. Es ist tödlich für dich, wenn du nicht zu mir kommst. Du schadest dir selber. Und das sind zwei Punkte, wo ich sage, wo ich von C.S. Lewis sehr viel gelernt habe und es mir in meinem eigenen Glauben sehr toll geholfen hat, weil er mir zum Beispiel in diesen Fragen eine Brücke gegeben hat, mit der ich dann was anfangen konnte. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber es ist für mich eine Brücke zum Verstehen. Und deswegen ist C.S. Lewis für mich ein Vorbild. Und ich wäre total happy, wenn ich irgendwann mal auch das erreichen würde, dass ich was sage, wo Leute sagen, ja, ich habe das nie verstanden, aber irgendwie jetzt habe ich das verstanden, weil das war ein Bild, was mir eingängig war. Deswegen finde ich diesen Mann bemerkenswert. Und von daher kann ich euch nur einladen, lest mal was von dem. Es gibt sehr unterschiedliche Sachen. Er hat ein Buch veröffentlicht nach dem Tod seiner Frau, das über Trauer und Schmerz geht. Und er hat das unter einem Pseudonym veröffentlicht, weil er nicht jetzt da aus dem Tod seiner Frau irgendwie so Gewinn schlagen wollte. Jetzt ist seine Frau tot, jetzt macht er noch ein Buch und macht Geld damit. Hat das unter einem Pseudonym veröffentlicht. Und seine Freunde haben gesehen, wie sehr er unter diesem Verlust gelitten hat. Und haben dann zu ihm gesagt, du, wir haben da ein Buch gelesen. Das wäre genau das Richtige für dich. Guck dir das mal an. Und dann irgendwann wurde das dann doch unter seinem Namen veröffentlicht. Also von daher, er geht auch an haarige Themen ran und er hat keine billigen Antworten, die man mal schnell aus der Schublade zieht. Okay, Vorbilder sind eine tolle Sache und gut, dass wir sie haben. Und deswegen sind wir jetzt gut, dass wir einander haben. Und ich denke, wir singen zwei Strophen.